Also die MeToo-Bewegung, die ist in Deutschland ja voll eingeschlagen. Die wurde hierzulande sehr hitzig, sehr polemisch besprochen. Da kommt es doch in Unternehmen, in den Führungsetagen sicher auch zu Verunsicherung, vielleicht sogar zu Beängstigung. Wie geht man mit dem MeToo-Aufschrei aus Unternehmersicht um? Was meinst du?
Wenn ich mir mal vorstelle, Christian, du wärst jetzt Geschäftsführer einer Frankfurter traditionsreichen Bank und hättest das Interesse, würdest du mich fragen, Roald, ich möchte ganz gern das Thema MeToo zum Anlass nehmen, über unsere Kultur nachzudenken. Mhm. Lassen wir uns mal die Situation so gestalten, dann würdest doch du wahrscheinlich die erste Frage stellen, warum ist das überhaupt ein Thema für die Gesellschaft? Warum ist das ein Thema für die Menschen in den Unternehmen? Und dann werden wir dann weiter fragen, es sind gewisse Muster, Verhaltensmuster, Denkmuster. Wollen wir denn nicht generell uns überlegen, den Rahmen größer zu ziehen, zu sagen, was brauchen wir im Umgang miteinander, in unserer Haltung, in unserer Überzeugung, was uns Vertrauen gibt, stärkeres Vertrauen gibt, um mit weniger formalen Regeln uns nicht irgendwann sehr sperrig im Weg zu stehen. Der Reflex, jetzt spreche ich auch mal als Jurist, sehr schnell normative, also Regeln, Vorschriften zu verankern in Unternehmen oder auch in der Gesellschaft, führt dazu, dass das Leben anstrengender wird. Es ist ein Ausdruck von Misstrauen, es ist ein Ausdruck auch von Schwere, auch von Verlust von Freiheit.
Ja. Veränderung ist anstrengend.
Veränderung ist anstrengend.
Veränderung kostet Kraft und
Kostet
Zeit.
Kraft und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn Dinge besprechbar werden, da ändert sich ja auch ein Bewusstsein. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein CEO heutzutage auf seiner Agenda drei Dinge hat. Erstens, warum sollten bei mir und auch wozu und wofür Mitarbeiter ins Unternehmen kommen? Die Frage muss ich ganz klar beantworten können.
Ja.
Die muss auch ein Mitarbeiter morgens beantworten können, auch wenn das Unternehmen verlässt. Zweitens, wie wollen wir zusammenarbeiten, dass wir unser Leben, was wir haben, in unserem Unternehmen auch weiterleben können? Das heißt, wie wollen wir so zusammenarbeiten, dass die Lebenswerte, unser Menschsein, in der Rolle des Mitarbeiters mit einer hohen, hohen Identität und auch Konkurrenz stattfindet. Und drittens, wir müssen uns auch klar sein, welchen Wert wir als Leistung wertschätzen. Wenn wir nicht wissen, wie aus Wertschätzung Wertschöpfung wird im Unternehmen, dann werden wir auch nicht wissen, warum ein Mitarbeiter an der Pforte uns vielleicht freundlich grüßen soll, wenn er nicht weiß, dass ein Lächeln sehr wohl was zu tun hat mit der Motivation, ins Unternehmen zu kommen.
Ja, ja. Also um auf das Beispiel zurückzukommen, ich bin jetzt CEO einer traditionsreichen Frankfurter Bank und ich kenne mich mit aktuellen kulturellen Entwicklungen nicht so gut aus. So MeToo, ich verstehe schon, was in der FAZ darüber steht, aber darüber hinaus, keine Ahnung. Also wie würdet ihr von der Contest da vorgehen, so einen CEO wie mich aufzuklären?
Das Erste wäre, wir würden auf keinen Fall dich aufklären wollen.
Okay.
Sondern wir würden erstmal bei dir anfangen und fragen, wo bei dir irgendwas im Leben wertvoll war. Was du aus deiner Sicht als wertvoll empfindest. Was hast du mit, aus deiner Sicht, Erfolg in Verbindung gebracht, was wertvoll war? Beschreib uns Situationen, die du erlebt hast in deiner Bank, die für dich in Erinnerung geblieben sind. Wo Menschen, Akteure, Inhalte, Kunden dir ein Gefühl gegeben haben, so stelle ich mir gefühlt meine Bank vor.
Ja.
Wir glauben, dass die Achtsamkeit, dieses Gespür, was passiert mit mir, wenn ich in einer sozialen Situation bin, auf was achte ich auch, in Zukunft den Weg weist, welche Werte für uns wichtig sind.
Ja. Ich versuche mal direkt auf die Frage zu antworten. Für mich waren, also ich habe nie in der Bank gearbeitet, aber wobei doch, ich habe mein Praktikum in der Bank gemacht, aber es zählt jetzt nicht. Für mich war zum Beispiel wertvoll, wenn ich etwas noch nicht konnte, das war aber meine Aufgabe, ich habe mich reingehangen, ich habe es gelernt, ich habe es geschafft und ich habe am Ende später gesehen, wow, ich konnte meinen Teil dazu beitragen, dass das im Team funktioniert. Und in der Retrospektive habe ich dann gesehen, durch meinen Teil, den ich beigetragen habe, kamen wir zu so einem Ergebnis und wir sind alle happy mit dem Ergebnis. Das fand ich cool, das war wertvoll. Und das merke ich auch in meinem aktuellen Job zum Beispiel als Werbetexter in einer Agentur.
Man kann es gar nicht besser ausdrücken, Christian. Die Organisationswissenschaft hat in vielen Versuchen einfach jetzt auch festgestellt, dass wenn Menschen wissen, dass sie durch ein Engagement, ein persönliches Engagement ihrerseits, bei anderen Menschen was bewirkt haben, ja, dann ist das der größte Enabler oder Treiber für den inneren Antrieb und auch die Vorstellung, dass man von sich die beste Version seiner Persönlichkeit zeigen kann und darf. Das ist unser Grundansatz auch im Rahmen der innovativen Kommunikationsformate. Wie kann ein Unternehmen, was sich Zukunft vorstellen darf und soll, wie können dort die beteiligten Mitarbeiterteams, wie können die in Verbindung gebracht werden mit denjenigen, die die Leistungen empfangen oder wo die Leistung etwas bewirkt werden soll?
Ja.
Wie schaffen wir das? Wir nennen das so den kommunikativen Transferleistung, dass ein Mitarbeiter in einem Team zum Beispiel für eine Prozessoptimierung, wie kann so ein Mitarbeiter vermittelt bekommen, dass ein Kunde im B2B-Bereich eine andere Lebensqualität hat oder eine andere Wertqualität wiederum für seine Kunden? Da müssen wir, glaube ich, wirklich mehr soziale Innovation reinstecken, damit das genau eintritt. Wenn ich weiß, dass durch meine Leistung, durch mein Engagement beim Dritten eine Wirkung entstanden ist und die muss ich spüren, wenn ich das für mich nachvollziehbar machen kann, dann ist das die größten Ansporn, weiter die beste Leistung zu erbringen. Das ist sicherlich einfach im transaktionalen Business, im Konsumerbereich. Wenn ich zum Beispiel im Hotel arbeite oder im Gaststättenbereich und ich spüre, dass die Kunden mir sofort Rückmeldung geben. Aber im B2B-Bereich ist das die Aufgabe der Entscheider, sich zu überlegen, wie können wir unseren Mitarbeitern eigentlich ein Gefühl vermitteln, sichtbar, dass das, was sie jetzt ganz neu mutig auch gelernt haben oder sich engagieren, dass das auch dann bei unseren Kunden, was bewirkt das da? Was würden die denn sagen, wenn wir die einladen? Mhm. Und genau diese kollektive Selbstaufwertung in einem Lernprozess, das ist der größte Dopaminstoß für ein Unternehmen, zu sagen, ja, was wir da machen, das ist wirklich ein Beitrag, ein sinnvoller Beitrag, und deshalb auch für mich mit einer hohen Identifikation verbunden.
Ja.
Findet aber überwiegend nicht statt.
Also helft ihr von der Contas den Unternehmen da auch so ein Stück weit oder den Mitarbeitern, würde die Metapher eher passen, dass ihr den Leuten den Spiegel vorhaltet, um zu sehen, hey, das seid ihr, das macht ihr? Oder würde es eher passen, dass ihr zeigt, hey, das ist das Ergebnis, das hochhalten und versuchen zu internalisieren, das können wir hervorbringen und das ist der Sinn unserer Arbeit.
Ja, wenn ein Vertriebsteam versteht, dass durch ihr Handeln das Wohlergehen der Kunden positiv beeinflusst wird, ehrlich, authentisch, nachvollziehbar, dann sind sie bereit, auch ihr eigenes Verhalten zu verändern. Das ist die Transformationsformel. Wenn Sie nachweisbar den Hinweis bekommen, würden Sie in die Verpackung Ihres technischen Devices vielleicht noch eine Info für uns reinschreiben? In Kyrillisch, weil wir überwiegend russische Kunden haben. Dann wäre das sicherlich für uns sehr hilfreich und da würden wir uns sehr freuen. Deshalb glauben wir ja auch, ist dieses klassische lineare Denken nicht mehr zielführend. Wir brauchen diesen zirkulären Ansatz, um als Designer hier auch sehr schnell immer in diese kundenempathische Rolle reinzugehen. Es ist gar nicht so wichtig, das Handwerkszeug verstehen von Design Thinking und agilen Prinzipien. Wichtig ist, nicht Handwerker zu sein, sondern dem Unternehmen die Chance zu geben, wie hilft es uns, dass wir diese Erkenntnis gewinnen, dass jemand anderes von uns einen sehr, sehr hohen persönlichen Mehrwert hat. Wie können wir das lösen? Und deshalb glauben wir auch, sind wir, wenn wir gefragt würden, was ist euer Wert, was ist das Value-Add oder Value-Add-On, ich denke, dass wir Fragen entwickeln, die für den Einzelnen, aber auch für das Team und das Unternehmen als Ganzes eine große, große auch Kraft auslösen, um daran teilzunehmen, an dieser Fragestellung.
Ja.
Und das sicherlich auch dann mit transformationsinnovativen Know-how und Formaten, die eben nicht aus dem klassischen betriebswirtschaftlichen Verständnis kommen, sondern aus allen anderen Bereichen, dass man hier auch dann evolutionär die Organisation anpassen kann.
Ich weiß aus erster Hand von Leuten in meinem Leben, das sind in dem Fall eine Friseurin und eine Krankenschwester, dass sie es ein bisschen frustrierend finden, dass ihnen nicht Wertschätzung in dem Rahmen entgegengebracht wird, die sie vielleicht bräuchten. Die empfinden die Menschen, mit denen oder für die sie arbeiten, doch oft als undankbar und haben das Gefühl, die werden als deren Arbeit wird als selbstverständlich hingenommen. Was ich sehr schade finde, weil man kann ganz deutlich benennen, was sie gemacht haben. Die Frisur hat sich so verändert. Oder der Patient in dem Krankenhaus, dem geht es so viel besser, weil die Schwester X oder der Pfleger X dem Patienten geholfen haben. Also eigentlich kann man sehr genau benennen, was eine Friseurin oder eine Krankenschwester machen, aber trotzdem leiden die, glaube ich, oft, also zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach, an mangelnder Wertschätzung. Hast du eine Ahnung, wie man diesen Leuten vielleicht anleiten könnte, mehr Wertschätzung zu erfahren, mehr Zufriedenheit im Job? Hast du da Erfahrungen oder Überlegungen?
Wenn aus Wertschätzung Wertschöpfung im Unternehmen werden soll, dann ist es wichtig, dass wir Aufmerksamkeit auf diejenigen richten, die für uns Wertschöpfung generieren sollen. Menschen haben ein sehr genaues Gefühl, wie Aufmerksamkeit verteilt wird im Unternehmen. Und wenn man sich dann überlegt, welcher Wert, welche Leistung wird bewertet bei uns? Ist das ein Produkt? Ist das ein Nutzen? Ist das ein soziales Erlebnis? Ist das sichtbar durch ein Lob, durch eine Anerkennung, was sicherlich auch ganz anders genutzt werden sollte in Zukunft? Oder ist das auch eine Einladung, sich entwickeln zu dürfen? Bei den konkreten Beispielen liegt es daran, dass das Geschäftsmodell in einem Friseur, hier geht es darum, dass vielleicht der Kunde oder auch der Chef sagt, naja, du musst eben der Kundin, dem Kunden in der halben Stunde oder Stunde die Haare schneiden oder die Haare modulieren. Würde der Geschäftsführer sich die Frage stellen, welchen Wert verkaufen wir eigentlich? Was ist der Wert, den der Kunde für uns mit einer hohen Wertschätzung anerkennt? Dann ist es nicht das Haareschneiden, sondern es ist das Gefühl, wie der Kunde, wenn er den Salon verlässt, wie er sich dort insgesamt fühlt, wie er sich mit seiner Identität von innen und außen wohlfühlt. Wenn das zum Thema gemacht wird, dass wir nicht mehr das Haare schneiden in einer halben Stunde verkaufen, in einer Stunde, sondern wir verkaufen Wohlgefühl. Und wie wir das machen, das ist eine Frage, die den Kunden gar nicht so interessiert. Dann verändert sich die Wertschätzung. Weil dann muss natürlich auch der Geschäftsführer genauso das Wohlgefühl verkaufen an seine Mitarbeiter. Was heißt Wohlgefühl für den Mitarbeiter? Damit er das Wohlgefühl auch an seine Kunden verkaufen kann.
Ja, ja. Ich glaube, dass man an dem Produkt selbst merkt oder sieht, wie sehr der Mensch dieses Produkt überhaupt herstellen wollte. Und das kann was Manifestes sein, aber auch etwas wie eine Dienstleistung. Also ich als Texter merke das zum Beispiel, ich sehe das oft, wenn jemand Lust hat, einen Text zu schreiben oder nicht. Und ich könnte mir ähnlich vorstellen, dass jemand, der oder die wirklich ein gutes Auge für Haare hat, sieht, der Friseur, die Friseurin hatte nicht so Lust, das zu schneiden. Und da glaube ich, ist es vielleicht auch wichtig, an Mitarbeiter so ein positives Grundgefühl versuchen heranzutragen oder versuchen zu befördern, damit das auch in der Arbeit, die verrichtet wird, erkennbar wird.
Wenn ich weiß, warum ich etwas tun soll, das führt vielleicht zum Anfang zurück, dass Transformation beginnt mit dem Warum, mit dem Wofür, dass ich dann erst mir vorstellen kann, was muss ich dafür ändern, was muss ich dafür verändern in der inhaltlichen Qualität, in der Art, wie ich das zusammen mit meinen Kollegen hinbekomme. Wie kann mir Technologie dabei nutzen? Ich mache mal das am Beispiel nochmal klar.
Ja, gerne.
Derzeit ist ja jeder deutscher Produzent im Maschinenbau oder im Anlagenbau oder auch im Werkzeugmaschinenbau begeistert von dem Geschäftsmodell, was es in der IT-Softwareindustrie und der Medienindustrie passiert, dass man nicht mehr ein Produkt verkauft, sondern ich verkaufe nur den Nutzen, den ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel in einem Monat, angeboten bekomme. Dieses Subskriptionsmodell ist einer der aus Investorensicht auch und Eigentümer ein Risikoabsicherungsmodell, weil ich weiß, ich bekomme einen stetigen Fluss im Cashflow. Wenn ich mir jetzt vorstelle, können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Filterhersteller Filter verkauft für die Industrie. So ein Filter kostet vielleicht 200 Euro.
Und Filter für was?
Ein Filter, der zum Beispiel die Luftqualität misst. Oder Und jetzt würden die mit uns ins Gespräch kommen und würden sagen, schauen Sie mal, in der Softwareindustrie gucken Sie zu Salesforce oder auch in der Medienindustrie zu Netflix oder Spotify, die verkaufen ihn oder Amazon Prime. Die verkaufen nie ein Produkt. Die verkaufen nicht den Filter. Was machen die? Die sagen, du kannst eben in einem Monat so viele Filme downloaden, wie du willst. Oder bei Prime, was auch immer. Was heißt das jetzt für einen Unternehmer, der sagt, das wäre eigentlich hochinteressant für uns im B2B-Bereich auch, von einem Produktgeschäftsmodell in ein Subskriptions-, in ein Abo-Modell zu wechseln. Mhm. Dann müssten wir natürlich unserem Kunden sagen, bleiben wir beim Beispiel Filter, du bekommst von uns die Daten, die der Filter generiert, damit du weißt, wie ist die Luftqualität, wann musst du den Filter wechseln. Und jetzt nehmen wir mal an, wir würden da vielleicht 25 Euro im Monat verlangen. Der kostet uns aber nur im Einkauf vielleicht 200 Euro. Das heißt, wir könnten durch die Daten, die wir generieren, unser zukünftiges Geschäftsmodell vom Produkt in eine nutzenorientierte neue Welt transformieren. Als Beispiel, was heißt Transformation, weil wir etwas anderes wertschätzen, nämlich den Nutzen, nicht das Produkt. Und wenn der Kunde den Nutzen wertschätzt, weil er Informationen bekommt, damit seine Maschine sehr effizient und effektiv arbeitet, dann ist er gerne bereit, pro Monat für die Daten, die er bekommt, nicht für das Produkt zu zahlen. Man erlebt es gerade auch, Volvo macht eine starke Kampagne gerade, dass man eben auch ein Abo-Modell sich entscheiden soll, um mobil zu bleiben. Mhm. Porsche steigt da auch gerade ein, zum Beispiel Porsche, wenn Sie 911er fahren wollen, zahlen Sie 1900 Euro knapp, um die Möglichkeit zu haben, Pay-per-Use. Das heißt, es ist kein Leasing-Modell, sondern Sie können diesen Wagen nutzen und gebrauchen, auch wechseln. Mercedes fängt auch an, mit bestimmten Modellen zu arbeiten, von SUV zum Cabrio oder zu einer Limousine. Das heißt, Sie überlegen sich, was wertschätzen wir in Zukunft für daraus entstehende Wertschöpfung. Oder nehmen Sie einen Druckmaschinenhersteller, verkaufe ich die Maschine, die dann die Druckerzeugnisse produziert, oder verkaufe ich im Monat nur die Nutzung und dann bekomme ich alle Dinge, die dazu notwendig sind und auch den Service und die Wartung.
Ja, ja. Ich glaube, dafür gibt es tolle Beispiele, tolle bekannte Beispiele, wie zum Beispiel ein Unternehmen wie Netflix. Klar sind das vordergründig Filme, Serien und Dokus, die Kunden bekommen, aber die Kunden bekommen die Unterhaltung. Das ist, was eigentlich dabei rauskommt. Und bei anderen Unternehmen wie Amazon über Amazon Prime oder Uber oder Lyft oder diese kleinen Elektroscooter hier überall, die verkaufen Bequemlichkeit.
Auch Entertainment, ja, Spaß.
Genau, Entertainment und Spaß. Vordergründig nimmt man sich natürlich erstmal nur so einen Elektroscooter, aber was dabei unterm Strich rauskommt für den Menschen, ist Bequemlichkeit. Ich muss nicht laufen, sondern ich habe das Ding vor dem Business Tower stehen und kann innerhalb von 5 Minuten zum Meeting in einem anderen Business Tower fahren, statt zu laufen, die U-Bahn zu nehmen oder ein Taxi zu nehmen.
Genau.
Also da vielleicht die Produkte oder die Services anders zu frame sozusagen. Mhm. Dass dem Kunden klar wird, hey, du hast davon noch mehr, nämlich das kann ein Lebensgefühl sein oder Annehmlichkeiten.
Ja.
Das ist nicht etwas bloß Materielles.
Ne? Genau. Wenn die Menschen wissen, dass unsere Kunden, die bisher eine Maschine verkauft bekommen haben, wenn die wissen, dass sie zukünftig Informationen, Daten von uns bekommen, dass sie ihre Ernte oder ihre Kunden besser bedienen können, dann sind Menschen auch bereit, sich zu verändern und zu schauen, wie kann das Wertversprechen verbessert werden. Es geht ja darum, in der digitalen Transformation, diese große Geschichte, die alle Unternehmen schreiben wollen, wie schreibt man denn so eine Geschichte? Und so eine Geschichte werden Sie nur erfolgreich schreiben, wenn Sie diese Frage beantworten können, warum soll jetzt der Kunde von uns ein anderes Wertversprechen bekommen? Warum ist es überhaupt gerade jetzt möglich? Und dann muss ein digitaler Experte verständlich klar machen können, dass wir durch die Datenqualität für unsere Kunden mehr an Service, mehr an Ertrag generieren können, weil das Produkt an sich mehr oder weniger noch wichtig ist, aber mit den Sensoren, die wir ihm ausstatten können, bekommen wir eine ganz neue Datenwertökonomie. Und das verständlich klar zu machen, dann beginnt auch von der Denkstruktur, von den bisherigen Erfolgsmustern, unseren Überzeugungen auch dann der innere Veränderungsprozess. Und da sind wir sehr darauf fokussiert, diese Frage Verständnis, Wertversprechen und daraus folgend auch, jetzt müssen wir auch anders zusammenarbeiten. Jetzt brauchen wir eine adaptivere, vernetzte Teamstruktur, um einzelne Wertschöpfungsstufen technologisch zu lösen. Ich bin auch überzeugt, dass man hier viele Wege gehen kann. Das gibt schon aus unserer Sicht gewisse Erfolgsprinzipien auch in der Organisation, in der Umsetzung, auch kulturell. Und da würde ich vielleicht so abschließend auch vielleicht so 3, 4 Grundsätze als Thesen auch mal in den Raum stellen wollen. Das erste ist die Strategieentwicklung für die Zukunft ist heute eine Party, ein Festival, wo alle eingeladen sind mitzumachen. Indem man sich die Frage stellt, warum brauchen Kunden uns in Zukunft, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Können wir uns da gemeinsam ein Bild machen? Und wie kann hier digitale Technik uns helfen, für unsere Kunden ein attraktives Bild an Wertversprechen zu generieren? Zweitens, wenn wir uns da überzeugt sind, dass wir das leisten können, dann glaube ich, müssen wir auch die Aufmerksamkeit auf die Frage stellen, was hat uns bisher geholfen, Veränderungen erfolgreich umzusetzen, was können wir dafür nutzen und was müssen wir eben neu auch bewerten. Wo müssen wir neue Techniken, Kompetenzen, Einstellungen lernen? Drittens, wir müssen die Wertschätzung neu ausrichten, die Wertschätzung, die Anerkennung für das, was in einer Transitionsphase passiert. Das heißt, das Lernen muss anerkannt werden, nicht die finale Ergebnis-Produktsituation, sondern Sie haben 4 Stunden gelernt, wie Sie mit anderen zusammen eine Fragestellung gelöst haben oder lösen wollten. Und das wird auch besprechbar gemacht. Und abschließend, glaube ich, auch ist es wichtig, dass man mit sehr erlebnisorientierten, modernen Coaching und sozialen Innovationen insgesamt den Mitarbeitern klar macht, dass ihr gemeinsam die Geschwindigkeit des Lernens und auch die individuelle Entwicklung nutzen könnt, um für euch auch die beste Version zu entwickeln.
Roald, ich glaube, das waren sehr gute Schlusspunkte. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du mein Angebot angenommen hast, wieder einen Podcast zusammen zu produzieren. Ich wünsche dir und der Contas KG alles, alles Gute. Und wenn du magst, lass uns das gerne mal wieder machen.
Vielen Dank, Christian. Ja, ich glaube, es ist ein wunderbarer Zeitpunkt auch so. Du bist ein Pionier und als Philosoph und hier auch innovativen Technologien aufgeschlossen. Du bist erfolgreiche Texter in Frankfurt, lebst in deiner Generation auch diesen ganz neuen Stil, wie man Wertschöpfung für Kunden generieren kann. Deshalb macht es auch Spaß, mit jemandem wie so die authentisch auch zusammenzuarbeiten, heute, gestern, natürlich auch in Zukunft. Auch dir viel Erfolg.
Roald, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.